Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Demonstrative Unterstützung gab es heute beim CDU-Parteitag für Parteichef und Kanzlerkandidat Merz. Einstimmig beschlossen die Delegierten ein Sofortprogramm, zu dem auch der umstrittene Plan von Merz zur Migrationspolitik gehört. Er sieht unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen vor. Flüchtlinge sollen an den Grenzen zurückgewiesen werden und die Bundespolizei soll mehr Befugnisse erhalten.
Es ist seine Show. Auf diesem CDU-Parteitag geht es vor allem um ihn, Friedrich Merz, den Kanzlerkandidaten.
Begrüßen Sie mit mir den zukünftigen Bundeskanzler.
In der Halle wird er gefeiert. Auf den Straßen demonstrierten zuletzt Tausende gegen Merz' Migrationskurs, fürchten, dass er nach der Wahl mit der AfD zusammenarbeiten könnte. Merz hält dagegen.
Wir werden mit der Partei, die sich der Alternative für Deutschland nennt, nicht zusammenarbeiten. Vorher nicht, nachher nicht, niemals. Diese Partei steht gegen alles.
Plötzlich, während der Rede von Merz, Demonstranten, unerlaubt in der Halle, halten Schilder hoch. Brandmauer. Kritik von den Delegierten dagegen kaum wahrnehmbar. Dass die AfD mit der Union etwa für Zurückweisungen an der Grenze gestimmt hat, unumgänglich, heißt es hier immer wieder.
Und wenn Sie sich anschauen, wie die Stimmung war nach den schrecklichen Anschlägen, Attentaten in Aschaffenburg und in Magdeburg, dann war es einfach notwendig, dass was getan wird.
Merz wollte ursprünglich keinen Migrationswahlkampf. Jetzt soll es wieder stärker um Wirtschaft gehen. So steht etwa im CDU-Sofortprogramm. Es soll für Firmen weniger Vorgaben für Lieferketten geben, also weniger Bürokratie. Die CDU will auch günstigeren Strom, also die Stromsteuer und Netzentgelte senken. Und das Heizungsgesetz soll wieder weg. Doch Merz will den Bürgern auch etwas zumuten.
Wir können neuen Wohlstand in Deutschland erarbeiten. Aber mit einer Vier-Tage-Woche, mit Work-Life-Balance, werden wir diesen Wohlstand verlieren.
Nach vorn schauen, die vergangene Woche hinter sich lassen, das wünschen sich ja einige, auch in der Parteispitze.
Wir müssen jetzt Brücken bauen, auch wir als Union müssen Brücken bauen. Wir werden auch auf den einen oder anderen wieder zugehen müssen, denn es gibt keine Alternative zu einer stabilen Regierung der Mitte.
Dass die CDU sich einig ist, dass die Partei hinter ihrem Kanzlerkandidaten steht, daran will man auf dem Parteitag keinen Zweifel aufkommen lassen.
Und auch die Grünen haben heute ein Papier zur Sicherheits- und Migrationspolitik vorgelegt. In einem 10-Punkte-Plan fordert Parteichef Habeck erneut, Gefährder engmaschig zu überwachen, Asylverfahren zu beschleunigen und Haftbefehle schneller zu vollstrecken. Markus Preis in Berlin, nach einer turbulenten Woche rund um das Thema Migration, wie verändert sich gerade der Wahlkampf?
Nun ja, alle Parteien spüren, das war letzte Woche ein richtiges Erdbeben. Und das Problem ist nur, keiner weiß, wie sich das bei den Wählern auswirkt, denn es gibt fast keine neuen Umfragen. Also arbeiten die Parteien notgedrungen auch ein bisschen mit Vermutungen und mit Eindrücken von den Wahlkampfständen. Und das sieht man eben zum Beispiel bei den Grünen, deren Kandidat Robert Habeck weiß, ein großer Teil der Bevölkerung will schärfere Regeln bei der Asylpolitik. Wohl auch deshalb schiebt er jetzt schnell seinen 10-Punkte-Plan mit zum Teil alten Forderungen nochmal nach, um bei den Wählern zu punkten, aber auch um der CDU zu zeigen, Schwarz-Grün, da ist trotz allem Streit vielleicht doch was möglich. Auch die Liberalen suchen nochmal ihren Kurs. Sie mussten ja am Freitag überraschend feststellen, dass sie bei der Abstimmung ziemlich gespalten waren. 3/4 der FDP-Abgeordneten stimmten mit Ja, aber 1/4, darunter prominente Köpfe wie Parteivize Johannes Vogel, haben nicht zugestimmt. Und die FDP hat intern also, um es mal vorsichtig zu sagen, jetzt mindestens Redebedarf. Die SPD setzt erkennbar weiter auf das Thema Brandmauer und das Misstrauen gegenüber Friedrich Merz. Und was spannend ist, viele spüren, dass man neben der Migration auch ganz dringend mal wieder häufiger darüber sprechen müsste, wie denn die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Das ist ja auch eine wichtige Zukunftsfrage und den Parteien bleiben dafür weniger als 3 Wochen.
Dankeschön, Markus Preis in Berlin. Bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs über eine stärkere europäische Verteidigung beraten. Es ging etwa darum, wie man sich gemeinsam auf eine mögliche Bedrohung durch Russland vorbereiten kann. Dass mehr in die Verteidigung investiert werden muss, darüber ist man sich einig. Doch wie das finanziert werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eingeladen zu den Beratungen war auch NATO-Generalsekretär Rutte.
Er ist nur der Gast. Doch so freundlich NATO-Generalsekretär Rutte heute bei der Sicherheitsklausur der EU-Staats- und Regierungschefs auch auftrat, so hart ist er bei seinen Forderungen. Wir müssen unsere Verteidigungsausgaben hochfahren und unsere Rüstungsproduktion auch. Wie hoch genau, das entscheiden wir später im Jahr. Europa bereitet sich vor auf den Ernstfall. Nach 3 Jahren Krieg gegen die Ukraine könnte Russland als nächstes auch ein Land in der EU angreifen, warnen europäische Geheimdienste. Doch ein großes Problem der Europäer, der Flickenteppich verschiedenster Waffensysteme. Während die USA mit ihrem wesentlich größeren Militär auf nur 32 verschiedene Systeme kommen, leisten sich die Europäer 172. Das verschwendet Gelder und kann im Ernstfall gefährlich werden.
Mehr Zusammenarbeit muss möglich sein. Wir müssen besser gemeinsam beschaffen können. Und wir brauchen eine konstante, große gemeinsame Produktion, damit sichergestellt ist, dass wir Produktion hochfahren müssen und können, wenn es drauf ankommt.
Deshalb gibt es nun auch einen eigenen Kommissar, der die Rüstungsproduktion koordinieren soll. Und die EU-Kommission schätzt den finanziellen Bedarf zum Ausbau der Verteidigung auf 500 Milliarden Euro. Dass die Europäer mehr Geld für Verteidigung in die Hand nehmen müssen, ist angekommen. Wo die Mittel aber herkommen sollen, darum wird noch kräftig gerungen. Gemeinsame Schulden wie während Corona lehnen einige Länder, darunter auch Deutschland, vehement ab. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Schon auf dem NATO-Gipfel Ende Juni, an dem auch US-Präsident Trump teilnehmen will, sollen die höheren Verteidigungsausgaben präsentiert werden.
In Brüssel ging es heute auch um Wirtschaftspolitik. Dass die USA Zölle auf Waren aus der EU erlassen, scheint nur eine Frage der Zeit. Sein Land werde etwas Beträchtliches unternehmen, hatte Präsident Trump angekündigt. Für China und Kanada sind solche Drohungen schon Realität. Für Waren aus China gelten zusätzliche Zölle in Höhe von 10%. 25% werden auf Einfuhren aus Kanada erhoben. Geplant war das auch für Mexiko, doch das hat Trump heute vorerst aufgeschoben. Gudrun Engel in Washington, warum werden die Zölle jetzt gegen Mexiko ausgesetzt?
Ja, hinter mir im Weißen Haus, da glühen tatsächlich die Telefonleitungen und das Gespräch mit der mexikanischen Präsidentin scheint sehr gut gelaufen zu sein. Warum? Weil sie Zugeständnisse gemacht hat. Es wurde vereinbart, dass Mexiko 10.000 Nationalgardisten an die Grenze schickt und sich dort vor allem um den Schmuggel von Fentanyl in die USA kümmert. Fentanyl, die Hauptdroge oder die Haupttodesursache bei Drogen in den USA, mit jedem Jahr etwa 100.000 Toten. Und es gilt weiterhin die Regel Remain in Mexico. Das heißt, auch Verfahren von Flüchtlingen und von Migranten sollen in Mexiko geprüft werden, bevor sie die Grenze überschreiten können. Für Mexiko ist das wichtig, denn sie exportieren 80% ihrer Waren hierher in die USA, vor allem Obst und Gemüse. Mit Kanada ist das Gespräch nicht so gut gelaufen. Donald Trump hat wiederholt, er finde, Kanada solle der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden. Das ist bei Justin Trudeau nicht gut angekommen und die beiden setzen ihr Gespräch jetzt in etwa einer Stunde fort.
Ja, das Thema Zölle ist für Trump extrem wichtig. Warum ist das so?
Das ist vor allem ein Wahlkampfversprechen, das er jetzt wahr machen will. Das hatte er ja immer versprochen. Deswegen fühlt er sich ja übervorteilt von vielen anderen Ländern. Er hat gerade auch noch mal gesagt, die EU nutzt uns auch. Auch die EU muss also mit Zöllen rechnen. Er weiß, dass das für viele hier erstmal höhere Preise bedeuten wird. Aber er sagt, da müssen wir kurz durch. Hinterher wird's besser.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Es geht um diesen Moment. Luis Rubiales, ehemaliger Chef des spanischen Fußballverbandes, hält Fußballerin Jennifer Hermoso fest und küsst sie gegen ihren Willen auf den Mund. Der Skandal überschattete im August 2023 den WM-Sieg der Spanierinnen. Nach großem öffentlichen Druck trat Rubiales zurück. Der Weltfußballverband FIFA sperrte ihn für 3 Jahre. Heute hat der Prozess gegen den 47-Jährigen begonnen.
Es ist noch nicht hell in Madrid, da richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf den Staatsgerichtshof. Es geht heute um Luis Rubiales. Dem Ex-Präsidenten des spanischen Fußballverbandes wird sexuelle Aggression vorgeworfen. Nach der gewonnenen Weltmeisterschaft der spanischen Fußballfrauen 2023 hatte er Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst, ungefragt, sagt sie heute aus. Dieser Moment, einer der glücklichsten Tage meines Lebens, wurde beschmutzt. Mir ist sehr wichtig zu sagen, dass ich diesen Kuss zu keinem Zeitpunkt wollte. Nach dieser Szene war Spanien in Aufruhr. Viele forderten, den Verbandschef abzusetzen und zu bestrafen. Rubiales verteidigte sich und erklärte, in Spanien gäbe es einen falschen Feminismus. Der Kuss wurde politisch. Schließlich trat Rubiales zurück und muss sich seit heute vor Gericht verantworten. Ein Kuss ist ein Akt sexueller Natur. In Spanien sind sexuelle Handlungen eines Mannes gegenüber einer Frau, die ohne Zustimmung vorgenommen werden, strafbar. Luis Rubiales wird sich wohl zu einem späteren Zeitpunkt äußern. 2,5 Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft wegen des Kusses und weil der Ex-Verbandschef die Spielerin später genötigt haben soll, zu sagen, der Kuss sei freundschaftlich und einvernehmlich erfolgt.
Als Klimaküche der Welt bezeichnen Wetterexperten die Arktis und ihre Gletscher. Durch die Erderwärmung verändert sich die Eislandschaft dort in atemberaubendem Tempo. Das wirkt sich auch direkt auf uns aus. Ein Besuch in Grönland zeigt, welche Folgen schmelzende Gletscher auf unser Wetter haben.
Der Eispanzer Grönlands ist riesig, aber er schrumpft rapide. An seinen Rändern verliert er 30 Millionen Tonnen Eis pro Stunde. Dieses Schmelzwasser trägt erheblich zum Anstieg des Meeresspiegels weltweit bei, etwa 30%, und steigert damit auch für die deutschen Küsten das Risiko schwerer Sturmfluten. Grönlands Eis. Erdgeschichtliche Daten zeigen, wir können nicht ausschließen, dass es irgendwann komplett schmilzt.
In welche Richtung bewegen wir uns jetzt eigentlich? Wird das Abschmelzen des Eisschildes immer weiter so gehen? Erreichen wir also quasi einen Kipppunkt oder wo stehen wir da?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also tatsächlich sehen wir, dass die Abschmelzraten in den letzten Jahren sich unglaublich beschleunigt haben und wir wahnsinnig viel Masse verloren haben in Grönland, viel mehr als man je gedacht hätte.
Die Arktis erwärmt sich so schnell wie kein anderer Teil der Erde. Nördlich des Polarkreises steigen die Temperaturen fast viermal schneller als im weltweiten Durchschnitt. Das ist gefährlich für uns, auch in Mitteleuropa. Denn die Kälte der Arktis hält den Wechsel von Sonne und Regen bei uns im Gleichgewicht. Mit dem Schmelzen der Eiswelt kommt es nun oft zu Wetterextremen, die inzwischen für jeden von uns zu spüren sind.
Die gesamte Dokumentation zu Wetterextremen und der Eisschmelze in der Arktis sehen Sie nach dieser Tagesschau hier im Ersten. Lange hatte die US-Sängerin Beyoncé auf diesen Moment gewartet. Bei den Grammy Awards in Los Angeles gewann sie zum ersten Mal die begehrte Auszeichnung für das Album des Jahres. Damit bleibt sie Rekordhalterin mit inzwischen 35 Grammy-Trophäen.
Beyoncé. Sie hat es endlich geschafft. Pop-Superstar Beyoncé gewinnt erstmals den Grammy für das beste Album des Jahres und gleichzeitig als erste schwarze Künstlerin den Preis für das beste Country-Album. Für viele die längst überfällige Krönung einer spektakulären Karriere. Ich fühle mich erfüllt und geehrt. Es waren viele, viele Jahre. Überreicht wird ihr die Trophäe von Feuerwehrleuten aus Los Angeles, deren Auftritt eine Belohnung für den heldenhaften Einsatz bei den Waldbränden im Januar und der emotionale Höhepunkt der vierstündigen Preisverleihung. Not like us, Kendrick Lamar. Abräumer des Abends ist Kendrick Lamar. Der US-Rapper gewinnt 5 Grammys, darunter bester Song und beste Aufnahme. Dann wird es politisch. Die Kolumbianerin Shakira gewinnt den Preis für das beste Latin-Pop-Album und macht anschließend auf die prekäre Lage von Einwanderern in den USA aufmerksam, die unter US-Präsident Trump Angst vor Abschiebung haben. Ich möchte diese Auszeichnung allen Migranten in diesem Land widmen. Ihr werdet geliebt, ihr seid etwas wert und ich werde immer mit euch kämpfen. Bruno Mars und Lady Gaga sind das beste Pop-Duo des Jahres und machen sich für Minderheiten stark, die durch Trumps Politik ebenfalls unter Druck stehen. Transpersonen sind nicht unsichtbar, Transpersonen verdienen Liebe. Eine auffallend politische Gala, die die Musik genauso feiert wie die Feuerwehr und das Signal sendet, wir lassen uns nicht unterkriegen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Februar.
Hoher Luftdruck sorgt bei uns für ruhiges Winterwetter mit häufigem Nachtfrost. Heute Nacht ist es oft nur locker bewölkt oder klar. Im Verlauf weiten sich aber wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus oder bilden sich neu. Die halten sich morgen in einigen Niederungen zäh, vor allem vom Süden bis in die westliche Mitte. Auch ganz im Nordwesten und Norden ist es meist grau, sonst oft sonnig. In der Nacht +2 Grad auf Sylt bis -8 in manchen Alpentälern. Morgen werden im Dauergrau zum Teil nur -1, mit Sonnenschein im Westen bis zu 8 Grad erreicht. Am Mittwoch mal Sonne, mal dichte Wolken, aber nur örtlich ein wenig Regen oder Schneeregen. Donnerstag und Freitag oft dicht bewölkt, gebietsweise Regen oder Schneeschauer und wieder kälter.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Helge Fuest blicken nach Kanada, das mit überraschenden Gegenmaßnahmen auf die neuen US-Zölle reagiert. Und es geht um eines der Themen, die den Deutschen bei der Bundestagswahl besonders wichtig sind, die Folgen des Krieges gegen die Ukraine auch bei uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.